Ja, ihr Lieben, ein tolles Thema heute. Wie glaubwürdig ist die Bibel? Als ich nicht nur den ersten Satz gelesen habe, sondern mich da mal ein bisschen rein versenkt habe, dachte ich, ach du liebe Zeit, wo fange ich denn da an? Es hat mir aber dann auch geholfen, dass ich die Predigtthemen der darauffolgenden Gottesdienste und Sonntage mal angeguckt habe. Das Vorbereitungsteam hat das richtig gut gemacht und eine ganz feine, aber sehr wichtige Unterscheidung gemacht. Es soll nicht um die Frage gehen, wie wörtlich nehme ich denn eigentlich die Bibel? Das kommt in 14 Tagen, das macht dann Roland. Da gibt es nichts zu lachen. Eigentlich hätte ich den Termin übernehmen sollen, wir haben dann getauscht. Also, aber nicht, weil ich dachte, ich drücke mich da drum. Er hat mich gebeten. Also es geht jetzt nicht um die Frage, wie verstehe ich die Schöpfungsgeschichte oder die Sache mit Adam und Eva. Es geht nicht darum, wie war das jetzt mit der Sturmstillung und mit den Wundern. Es geht jetzt mehr um einen ganz, ganz großen Bogen. Wie glaubwürdig ist die Bibel? Wie vertrauenswürdig sind die Texte, deren Wurzeln ja je nach Forscheransicht bis 3.500 Jahre alt sind? Oder zugespitzt, ist die Bibel jetzt eigentlich ein menschliches Wort oder ist sie göttliches Wort? Wie können wir das verstehen? So will ich mal einen ersten ganz großen Bogen spannen, der heißt Kontinuität. Wie entsteht normalerweise ein Buch? Das ist ja toll, dass wir im Christustreff da verschiedene Fachleute haben. Die frage ich aber nicht, ich mache das viel kürzer. Ein Autor entschließt sich, eins zu schreiben. Er sammelt Material, gliedert, schreibt auf, ändert und dann lässt er drucken. Fertig. Also ganz, ganz kurz. Forscht vielleicht noch nach, okay? Ja. Wenn ein Buch mehrere Autoren hat, wird es schon komplizierter. Da muss man dann sich abstimmen, Redaktionsgespräche, Pläne, wie machen wir das, wie bauen wir das auf. Man muss sich eben abstimmen. Der Stoff wird vielleicht aufgeteilt. Da muss man schon genau gucken, dass das dann auch zusammenpasst. An der Bibel waren mehr als 40 Autoren betätigt. Und die schrieben selbst oder das, was sie sagten, wurde aufgeschrieben. Die kamen aus unterschiedlichsten Milieus. Josua beispielsweise war Soldat. David und Salomo waren Könige. Amos war Hirte und Maulbeerpflücker. Jeremia war noch ein junges Kerlchen und von Beruf daher sozusagen wahrscheinlich Pfarrerssohn. Denn er kam aus einem Ort, wo nur Priester wohnten. Daniel war Politiker, Petrus war Fischer, Lukas war Arzt, Matthäus war Zöllner, Paulus war jüdischer Gelehrter. Nach traditioneller Chronologie für die Abfassung der biblischen Bücher dauerte das alles etwa 1500 Jahre. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Würde so ein Buch heute fertig, sozusagen, dass einer, der Christustreffler, sagt so, ich beende nun dieses lange Buch, dann wären da so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Traditionen schon dahingegangen. Es wäre was von jetzt. Es wäre was aus den wilden 60ern, wo die Miniröcke erfunden wurden und die Afro-Looks. Es wäre was vielleicht aus dem Dritten Reich, wo man ganz völkisch gedacht hat. Es wäre was vielleicht von Kaiser Wilhelms Zeiten, wo man mit Pickelhaube und spitzem Bart gezwirbelt rumlief. Von Napoleon, der Biedermeierzeit, vielleicht von Ludwig dem 16., wo sie so opulente Perücken hatten. Vielleicht aus der Zeit Luthers, aus der Zeit Friedrich Barbarossas, aus der Zeit Karl des Großen, aus der Zeit der Nibelungensaga bis hin zu König Artus. Also etwa dem Ende des Römischen Reichs um 500 nach Christus. Die mehr als 40 Autoren wären alle von der Sprache und Kultur ihrer jeweiligen Zeit natürlich sehr beeinflusst. Und es ist höchst fraglich, ob sich alle Autoren über diese lange Zeit hinweg an die gleichen Werte und die gleichen Prinzipien gehalten hätten. Es ist ja schon normal, dass man im Leben eines einzelnen Autors Frühwerk und Spätwerk unterscheiden kann, weil sich das Denken im Laufe des Lebens verändert. Alterungsprozess, das ist ganz normal. Bei der Bibel ist es ganz anders. Die vielen Autoren behandeln über diesen unglaublich langen Zeitraum die gleichen Hauptthemen in ganz beständiger Weise. Natürlich eingefärbt durch ihre Zeit, aber die Motive Liebe, Glaube, Gehorsam, ein liebevoller Schöpfergott, der eine halsstarrige Menschheit retten will, Heil im Wegsehen von sich selbst und im Hinsehen auf diesen Gott, Heil in dem, dass von außen einer zu den Menschen heranfindet und herankommt. Das finden wir vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung des Johannes. In der Geschichte der Weltliteratur ist diese Beständigkeit an Werten und an Prinzipien einmalig. Gucken wir die 10 Gebote an, die ganz früh gegeben wurden. Oder gucken wir auch die Beständigkeit der Zusagen an, die dieser Gott den Menschen gegeben hat. Im dritten Buch Mose beispielsweise sagt er, ihr sollt heilig sein, denn ich bin auch heilig. Und weit über 1000 Jahre später sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine Linie. Zweitens, Textzeugen. Woher wissen wir, dass wir heute die Texte haben, die vor 2000, 3000 Jahren tatsächlich geschrieben wurden? Vor Johannes Gutenberg wurde alles von Hand aufgeschrieben. Ist es nicht wahrscheinlich, dass mehr und mehr Verfälschungen in die Texte reinkamen, weil es passiert halt immer wieder mal ein Fehler. Keiner ist vollkommen, da schreibt man halt mal was Falsches. Dazu ist zu sagen, von der Bibel existieren mehr Handschriften als von allen antiken Werken zusammen. Caesars Gallischer Krieg zum Beispiel, den jeder Lateinisch Lernende über sich ergehen lassen muss, schafft es gerade mal auf 10 überlieferte Manuskripte und das älteste Manuskript ist etwa 1000 Jahre alt. Von der römischen Geschichte von Livius haben wir ungefähr 20 Exemplare. Die sind auch nur die ältesten, die wir haben, aus dem Jahr 900 nach Christus etwa. Und allein vom Neuen Testament gibt es über 5000 griechische Manuskripte, dazu viele tausend Handschriften von Übersetzungen und tausende von Zitaten bei Autoren der frühen Kirchengeschichte. Die ältesten Fragmente des Neuen Testaments finden wir aus dem Johannesevangelium, das ist etwa aus dem Jahr 125 nach Christus. Und das älteste komplette Neue Testament, das wir haben, ja, ist aus dem Jahr 330 etwa bis 350. Also was allein die Datenlage an Handschriften angeht, gibt es nichts Vergleichbares mit der Bibel. Aus dem Alten Testament haben wir durch den Fund in Qumran am Toten Meer eine ganz fantastische Entdeckung. Da wurden viele Handschriften gefunden, unter anderem auch die Jesaja-Schriftrolle, das gesamte Jesaja-Buch, geschrieben 200 vor Christus. Also das Papier ist von 200 vor Christus. Und als es 1947 gefunden wurde, da haben sich die Kritiker schon die Hände gerieben und gesagt, jetzt können wir mal sehen, wie sich das alles verändert hat und wie stark diese Texte umgeformt wurden und was da noch alles dazugekommen ist. Und es war so eine absolute, großartige Identität mit den Texten, die man kannte, dass alle Kritiker verstummt sind. Es hat damit zu tun, wie die Juden die Texte überliefert haben. Sie haben nämlich nicht nur das abgeschrieben, sondern sie haben danach auch Worte gezählt, Buchstaben gezählt. Ist alles richtig? Haben wir genauso, wie wir es abgeschrieben haben, haben wir genauso die Vorlage auch vor uns liegen. Und so finden wir uralte Texte, eben dieses Jesaja-Buch beispielsweise, und sagen, unglaublich, wie das stimmt mit dem, was wir heute vorliegen haben. Die Genauigkeit der biblischen Texte ist gegenüber allem anderen also unvergleichbar. In puncto Überlieferung gibt es mit unendlichem Abstand nichts, was besser bezeugt wäre aus der Geschichte unserer Menschheit, als die Geschichte Gottes mit seinen Menschen, mit dem jüdischen Volk und mit Christus. Also absolut vertrauenswürdig. Die Frage der historischen Zuverlässigkeit, das ist mein dritter Punkt. Immer wieder hat man der Bibel vorgeworfen, dass ihre Berichterstattung ungenau ist oder falsch. Vielleicht kennt ihr manche von diesen Argumenten oder so von diesen Beispielen. Ich will euch zwei nennen, die mir selber auch nicht so bekannt waren. Eines, das ist doch schon älter, Daniel 5 beispielsweise. Da heißt es, dass bei einem Fest des Königs Belsazar Daniel geladen war, um eine geheime Schrift zu entziffern, die da an der Wand entstand. Und nachdem Daniel das entziffern konnte, bot Belsazar ihm den dritten Platz in seinem Reich an. Lange Zeit gingen Kritiker davon aus, dass die Bibel an der Stelle wohl falsch berichtet, denn der babylonische König hatte nach Urkundenfunden Nabonid geheißen. Der Zweifel am biblischen Bericht hielt sich hartnäckig, bis man irgendwann eine sehr interessante Stele entdeckte. Darauf war ein Gebet eingraviert mit der Bitte um ein langes Leben für Nabonid und dessen Sohn Belsazar. Vor einigen Jahrzehnten jetzt fand man ägyptische Texte, die belegen, dass Nabonid oft unterwegs war und dann seine Königswürde vertretungsweise an seinen Sohn übergeben hatte. Die Bibel berichtet also im Danielbuch sehr exakt über die Umstände. Vorgestern und gestern war Kultratklausur, aber das ist ja nicht eine Klausur wie in der römischen Konklave, wenn ein neuer Papst gewählt wird, sondern es gibt ja noch Kanäle nach außen und von außen. Und ich bekam dann eine Mail von meiner Frau, die schrieb, du, ich habe da was ganz Spannendes gefunden für deine Predigt. Und das habe ich sofort aufgenommen, also nicht in der Klausur, sondern hinterher. Habe ich sofort aufgenommen. Das ist ganz aktuell, ganz spannend. Vielleicht haben es von euch einige auch schon gehört. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Bibelstelle in Josua 10, 12 bis 13, wo es heißt, Sonne steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen. Josua war in das Land Kanaan gekommen mit dem Volk Israel. Und ich habe mich schon früher mal gefragt, was soll das wohl bedeuten? Weil wenn die Sonne still steht, irgendwie, das ist ja eigentlich nicht möglich. Wissenschaftler sind schon seit längerer Zeit davon ausgegangen, dass sie sagen, das muss wohl irgendwie eine Sonnenfinsternis bedeutet haben. Im Urtext, so sagte jetzt Professor Colin Humphrey, ein ganz renommierter Forscher der Cambridge Universität, im Urtext würde es nicht heißen, dass die Sonne stehen bleiben soll, sondern dass sie aufhörte, Sonne und Mond, dass sie aufhörten, das zu tun, was sie normalerweise tun, nämlich sie hörten auf zu scheinen. Um die Finsternis zu untersuchen, oder um das zu untersuchen, zu datieren, untersuchte er und seine Kollegen die Veränderungen der Erdrotation im Laufe der Zeit und da fanden sie jetzt raus, dass die einzige ringförmige Sonnenfinsternis zwischen 1500 vor Christus und 1050 vor Christus von Kanaan sichtbar war am 30. Oktober 1207 vor Christus. Historischen Belegen zufolge war das Volk Israel in diesem Zeitraum tatsächlich in Kanaan. Das geht aus der sogenannten Merenptah-Stele des gleichnamigen Pharaos hervor. Sie befindet sich im Ägyptischen Museum in Kairo. Diese Forschungsergebnisse werden jetzt in der Zeitschrift Astronomy and Geographics der Königlichen Astronomischen Gesellschaft veröffentlicht. Ganz neu, ganz aktuell. Die Bibel berichtet auch hier ganz korrekt. Ähnliche Beispiele könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen, aber ich höre jetzt damit mal auf. Archäologisch gesehen gibt sicherlich noch manche offene Fragen, was Bibel anbelangt. Im Allgemeinen aber haben Entdeckungen hier die Genauigkeit der Bibel nur immer wieder bestärkt und bestätigt. Nelson Glück, das war ein amerikanischer Rabbiner und biblischer Archäologe, der hat über 1500 biblische Orte ausgegraben und lokalisiert, viele ausgegraben. Über seinen Tod hinaus gilt er als einer der bedeutendsten Experten der israelischen Archäologie. Und der sagte mal, es muss betont werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine einzige richtig verstandene biblische Aussage widerlegt hat. Gehen wir von der Archäologie weiter zu den Schreibern des Neuen Testaments. Die schrieben ja über das, was sie gehört und gesehen hatten, beziehungsweise über das, was sie aus erster Hand erhalten hatten. Beispielsweise im ersten Johannesbrief. Sie waren Zeugen der Dinge. Weil viele Beobachter auch noch gelebt haben und das Christentum viele Feinde hatte, unter Juden und Römern, da konnten die sich keine Ungenauigkeiten leisten. Da konnten die nicht einfach irgendwas schreiben. Man merkt auch, dass die Briefe des Paulus sofort an allen Stellen eine ganz, ganz hohe Akzeptanz fanden. In der Nähe und in der Ferne. Wenn man sagen würde, das ist ja alles gelogen, was der geschrieben hat, dann wären sie in der Nähe nicht akzeptiert gewesen, sondern eher in der Ferne, wo man nichts von ihm wusste. Aber das ist flächendeckend so, dass Paulus' Briefe sofort ganz hoch akzeptiert waren. Und wenn wir beispielsweise im 1. Korinther im Kapitel 15 nachlesen, da sagt der Paulus indirekt, ihr könnt das nachprüfen, was ich euch schreibe. Da sagt er, als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Also geht hin, wenn ihr es nicht glaubt, fragt die. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir gesehen worden. Also der Paulus bezieht sich auch auf die vielen, vielen Zeugen der Dinge. Folglich muss das Neue Testament als komplette Primärquelle aus dem ersten Jahrhundert betrachtet werden, indem wir die Wahrheit gesagt bekommen. Ich möchte euch ein letztes Beispiel von so vielen interessanten Beispielen über die Echtheit der Glaubenserfahrung der ersten Christen und die Art und Weise, wie wir das in paulinischen Briefen finden, geben. Ihr findet dieses Beispiel im Buch Faszination Jesus. Wer hat das eigentlich schon gelesen oder wer hat da schon drin gelesen? Faszination Jesus. Wow, das ist gut, das sind noch nicht so viele. Jetzt muss ich Bookpushing machen. Ich habe leider zu spät die Idee gehabt, zu sagen im Buchladen, könnt ihr das heute Morgen mitbringen? Ein ganzes Buch über die Frage, wie glaubwürdig ist die Bibel? Ich habe das mit großem Gewinn gelesen, schon vor vielen Jahren. Und ich gebe euch hier ein Beispiel. Plinius der Jüngere, circa 61 nach Christus in Como in Oberitalien geboren, war römischer Senator und später Statthalter der Provinz Bithynien und Pontus am Schwarzen Meer, also so im Norden der heutigen Türkei. Und da gab es sehr viele Christen und da gab es Christenverfolgung. Und der Plinius schrieb während der Christenverfolgung einen Brief an Kaiser Trajan. Und da schrieb er, dass er die Christen, die Halsstarrigen, die hätte er schon alle abführen lassen zur Hinrichtung. Aber dann gibt's noch die, die also reuig sind und die also auch schon dem Kaiserbild geopfert haben und Christus geflucht und abgeschworen und so. Und bei denen wüsste ich jetzt nicht so recht, ob das Vergehen todeswürdig wäre oder ob er die am Leben lassen soll. Und so schreibt er, auch die, und jetzt das Zitat, versicherten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang zu singen und sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen zu verpflichten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Hernach seien sie auseinandergegangen und dann wieder zusammengekommen, um Speise zu sich zu nehmen, jedoch gewöhnliche Speise, harmlose Speise. So schreibt Plinius an den Kaiser. Da werden von einem Außenstehenden, der keine Ahnung von der Materie hat, vier Wesensmerkmale des Christentums beschrieben, wie wir sie beispielsweise auch bei Paulus finden. Nämlich, sie haben an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang sich versammelt. Das war der Sonntagmorgen, die Auferstehungszeit Jesu, der Tag der Auferstehung. Morgens wurde dieser Gottesdienst gefeiert. Das passt in die Berichte der Evangelien. Am dritten Tage, morgen, am ersten Tag der Woche, am Sonntag, fanden die Frauen das Grab leer. Dann sangen sie Christus als ihrem Gott im Wechselgesang. Das heißt, schriftlich von diesem Außenstehenden nur 80 Jahre nach Jesu Tod, mehr oder weniger zufällig belegt, dass Jesus von den frühchristlichen Gemeinden sofort eindeutig und ganz klar als Gott anerkannt war. Das ist nichts, was sich so über die Jahrhunderte entwickelt hat. Je weiter man wegkam, umso höher wurde er gestellt. Sondern schon ganz früh war das die ganz feste Tradition der Christen, Christus als ihren Gott anzubeten. Und das Spannende auch mit Lobgesang, in Wechselgesängen. Ganz, ganz alte Traditionen. Dann, sie hatten eine sehr hohe ethische Einstellung. Keinen Diebstahl, keinen Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Das hört sich nach den Geboten an. Nicht stehlen, nicht ehebrechen, kein falsches Zeugnis reden. Sie haben sich immer wieder versichert und gegenseitig zugesagt, das wollen wir von Herzen befolgen. Dann viertens, sie kamen später nochmal zusammen, um Speise zu sich zu nehmen. Und da schreibt er jedoch gewöhnliche, harmlose Speise. Das ist ein Hinweis auf das Abendmahl. Wie Jesus sagt, nehmt hin, das ist mein Leib, nehmt hin, das ist mein Blut, trinkt, das ist mein Blut. Und von den Außenstehenden wurde das so verstanden, als ob da Kannibalismus betrieben würde. Da essen sie irgendwelche Menschen und trinken ihr Blut. Und der Plinius sagt jetzt, also wie die sagen, das war ganz normales Essen, das war nichts Besonderes. Das war normale Speise und normales Trinken. Das deutet sich auch hier an. Diese vier Punkte in diesem Brief des Plinius an den Kaiser, wo der Plinius keine Ahnung hatte, urchristliche Tradition von außen betrachtet. Aber das stärkste Argument für die Zuverlässigkeit der Bibel und für die Wahrheit der Bibel, die finden wir natürlich nicht in solchen Fakten. Man kann alle Fakten für sich akzeptieren oder sagen, das sind zwar Fakten, aber die jucken mich irgendwo nicht. Interessant ist es, dass wir das, was wir in der Bibel erfahren, was wir von Gott hören, was Gott uns durch die Bibel sagt, dass wir das tatsächlich auch an uns wirken lassen können. Dass wir merken können, was wir hier finden, was wir hier lesen. Das hat Auswirkungen auf unser Leben, das hat Auswirkungen auf unseren Glauben, das hat Auswirkungen auf unser Denken, auf unser Fühlen, auf unser Handeln. Es lässt uns nicht kalt, wenn wir uns Gottes Wort aussetzen. Es lässt uns nicht so zurück, wie wir vorher waren, sondern Gottes Wort verändert uns, wenn wir uns dem aussetzen. Gottes Wort ist so, dass er uns in diesem Wort begegnet. Das ist eigentlich das allerstärkste Argument und dem kann man sich widersetzen, da kann man sagen, das will ich nicht. Aber wenn man sich Gottes Wort öffnet, dann wird man merken, wie Gott durch dieses Wort handelt, wie Gott wirkt, wie Gott in uns selbst hineinkommt. Bonhoeffer, den habe ich ja vor zwei Wochen auch schon mal zitiert, aber den zitiere ich hier gern nochmal, hat dazu geschrieben, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf all unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Das glaube ich auch. Die Bibel ist Gottes Wort. Christus, Gott, der Heilige Geist, ist darin zu finden. Diese Wahrheit dürfen wir erleben. Das hat Gott uns auch zugesagt. Wir dürfen das immer neu erfahren und ich möchte euch Mut dazu machen. Ich habe nochmal 5 Seiten Material, aber ich dachte, das lest es lieber in dem Buch nach, das passt schon. Amen.